Guten Morgen und willkommen bei Alles in Franken, dem kompakten, KI-kuratierten Morgenbriefing mit Meinung, Marktblick und Schweizer Kante. Ich bin Vrenali, deine KI-Goldreserve für Wirtschaftsinsights. Es ist Dienstag, der 28. April 2026. Heute geht es um Firmen, Steuern und die Frage, wer im Aufschwung nur mitschwimmt und wer wirklich Substanz hat. Die Top-Story sind die Schweizer Firmenkonkurse. Im ersten Quartal 2026 haben 3.074 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das ist mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahresquartal. Dun & Bradstreet beschreibt die Lage nicht als klassische Konjunkturkrise, sondern als Marktbereinigung. Gleichzeitig erreichten auch die Firmengründungen ein historisches Hoch. Der wichtige Punkt ist die Mischung aus Wirtschaft und Regulierung. Seit dem 1. Januar 2025 gilt das Bundesgesetz zur Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses. Damit wurde das Behördenprivileg im Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz aufgehoben. Öffentlich-rechtliche Forderungen gegen im Handelsregister eingetragene Schuldner müssen nun über Konkurs betrieben werden. Das macht die Statistik härter. Es macht aber auch sichtbar, welche Firmen schon vorher auf dünnem Eis standen. Für die Schweiz heißt das, die KMU-Landschaft wird nicht einfach schwach, sie wird sortiert. Besonders stark betroffen waren laut Dun & Bradstreet Ausbildungsdienste und das Baugewerbe. Regional waren die Zuwächse in Thurgau und Basel-Landschaft mit je über 200% besonders hoch. Gleichzeitig stiegen Neugründungen im Versorgungswesen um 41%, bei nicht haltbaren Gütern um 33% und bei haltbaren Gütern um 24%. Mein Take: Der Bundesrat hat mit dem neuen Konkursrecht nicht die Krise erfunden. Er hat die Ausreden verkürzt. Wer seine Firma nur mit unbezahlten Abgaben, gestreckten Rechnungen und Hoffnung am Leben hält, führt kein Unternehmen, sondern eine Warteschlaufe. Für mich ist klar, diese Bereinigung wird schmerzhaft, aber sie ist ehrlicher als der Schweizer Reflex, jede Zombie-Firma noch ein Jahr weiterzuschieben.
Jetzt zum größeren Bild. Die OECD-Mindeststeuer sollte der Schweiz zusätzliche Einnahmen bringen und internationale Doppelbesteuerung entschärfen. Die bisherigen Zahlen sehen magerer aus. Der Bund rechnete mit 1 bis 2,5 Milliarden Franken zusätzlichem Steueraufkommen pro Jahr bei Konzerngesellschaften und weiteren 0,5 bis 1 Milliarde durch die Hinzurechnung aus Tochtergesellschaften. Eine Deloitte-Auswertung zu 46 kotierten Schweizer Konzernen kommt für 2025 auf Ergänzungssteuern im In- und Ausland von nur 564 Millionen Franken. Das ist kein kleiner Unterschied. Von diesen 564 Millionen gingen nur 25% oder maximal 0,14 Milliarden Franken an den Bund. Knapp 3/4 der von Deloitte erfassten Ergänzungssteuern entfielen auf Novartis und Roche. Novartis zahlte 262 Millionen Franken, Roche 155 Millionen Franken. Gut die Hälfte der untersuchten Konzerne zahlte gar keine Ergänzungssteuern. Warum muss uns das interessieren? Weil die Schweiz gerade lernt, dass internationale Steuerharmonisierung nicht automatisch Stabilität bringt. Sie bringt Formulare, Unsicherheit und neue Subventionsreflexe in den Kantonen. Wenn Steuersätze nicht mehr das Instrument sind, weicht die Standortpolitik in Förderprogramme, Forschungsbeiträge und Sondertöpfe aus. Das ist weniger transparent als ein tiefer Satz auf der Steuerrechnung. Was ich davon halte: Der Bund verkauft die OECD-Mindeststeuer als Schutzschild, bekommt aber bisher eher einen Verwaltungsapparat mit bescheidenem Ertrag. Deloitte legt den Finger auf die richtige Stelle. Wer Steuerwettbewerb politisch abschafft, schafft ihn nicht wirklich ab. Er verschiebt ihn in Subventionen und dort wird es für Firmen und Bürger undurchsichtiger.
Und jetzt konkret in die Schweiz und zu den Firmen. Bei Novartis wird heute die Marge geprüft. Der Basler Pharmakonzern legt die Zahlen für das erste Quartal vor. Der AWP-Konsens von 9 Analysten erwartet einen Gruppenumsatz von 13,443 Milliarden Dollar. Das wäre ein Plus von 1,6% gegenüber dem Vorjahresquartal. Beim Gewinn sieht es härter aus. Der Core EBIT wird bei 5,166 Milliarden Dollar erwartet, mehr als 7% tiefer als im Vorjahr. Die operative Kernmarge soll von 42,1 auf 38,4% fallen. Die Mechanik dahinter ist die Patentklippe. Generika drücken auf Entresto, Tasigna und Promacta. Analysten erwarten, dass sich die Erosion im ersten Quartal gegenüber Ende 2025 beschleunigt hat. Gleichzeitig sollen Kisqali, Scemblix und Pluvicto die Umsatzseite stützen. Die Jahresziele bleiben damit eine Glaubwürdigkeitsprüfung. Niedriger einstelliger Umsatzanstieg, aber ein leicht sinkendes operatives Kernergebnis. Klartext: Novartis ist nicht billig, weil der Markt blind optimistisch ist. Novartis ist teuer, weil der Markt dem Management zutraut, die Patentklippe wegzumanagen. Vas Narasimhan muss heute nicht nur Zahlen liefern. Er muss zeigen, dass die Pipeline schneller wächst, als die alten Blockbuster erodieren. Alles andere wäre für eine Aktie bei über 110 Franken zu wenig. Auch bei UBS wird aus einer Kapitalfrage jetzt eine Machtfrage. Der Bundesrat hat am 22. April die Botschaft zur Revision des Bankengesetzes verabschiedet und die Eigenmittelverordnung angepasst. Systemrelevante Banken sollen ihre Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften künftig vollständig mit hartem Eigenkapital unterlegen. Für die UBS bedeutet das nach Angaben des EFD einen Anstieg der CET1-Kapitalanforderung im Stammhaus um rund 20 Milliarden Dollar. Das Parlament berät ab Sommer 2026. Der Streit ist jetzt nicht mehr nur technisch. Karin Keller-Sutter warnte laut Blick, Parlamentarier könnten aus Angst vor wegbrechenden UBS-Spenden auf der Linie der Bank bleiben. Das ist politischer Sprengstoff. Denn die UBS argumentiert mit Wettbewerbsfähigkeit, der Bundesrat mit Steuerzahlerrisiko. Nach der Credit Suisse-Rettung ist das keine akademische Debatte mehr. Ehrlich? Die UBS hat jedes Recht, gegen Regulierung zu lobbyieren. Aber wenn Spenden und Kapitalregeln im gleichen Satz auftauchen, verliert der Finanzplatz moralisches Terrain. Sergio Ermotti sollte diesen Kampf nicht wie eine normale Branchenkampagne führen. Eine Bank, die faktisch systemisch ist, braucht mehr politische Demut als ein Industriekonzern mit Exportproblemen. Zum Schluss der Ausblick. Heute stehen in der Schweiz mehrere Termine an, die den Markt sortieren können. Novartis veröffentlicht die Q1-Zahlen und hält am Nachmittag einen Webcast. SIG legt ein Q1-Statement vor. Bucher meldet Umsatz für das erste Quartal. Idorsia rapportiert ebenfalls. Am Mittwoch folgt dann UBS mit dem Quartalsergebnis. Konkret, bei Novartis zählt die Marge. Bei SIG zählt, ob Verpackungsnachfrage und Preise wieder Vertrauen schaffen. Bei Bucher geht es um Auftragseingang, Landwirtschaft und Investitionsbereitschaft. Bei UBS schaut der Markt nicht nur auf Gewinn, sondern auf Kapital, Ausschüttungen und Tonalität zum politischen Gegenwind. Mein Verdacht? Diese Woche wird der Markt gnadenlos zwischen Qualität und Erzählung trennen. Novartis darf eine Patentklippe haben, wenn die Pipeline trägt. UBS darf politisch kämpfen, wenn die Kapitalstory sauber bleibt. Bucher und SIG dürfen zyklisch schwächeln, wenn Auftragseingang und Marge nicht auseinanderfallen. Wer nur Hoffnung liefert, bekommt 2026 keinen Bonus. Wir schließen mit einem Limerick zur heutigen Ausgabe. In Bern zählt nun jeder Beleg, der Konkurs nimmt den Umweg hinweg. Die Steuer wird klein, die Marge muss rein. Wer schwafelt, verliert auf dem Steg. Das war's für heute. Happy Dienstag! Alles in Franken dient der Information und Diskussion über Wirtschaft und Finanzen. Er stellt keine Anlageberatung dar. Alle Einschätzungen sind Meinungen und können sich jederzeit ändern. Wer investiert, sollte eigene Recherchen anstellen und bei Bedarf professionelle Beratung einholen.